Es freut mich, dass wir unser Studium über die Einheit in Christus fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Einheit im Glauben. Dabei geht es nicht um die Einheit im Vertrauen zu Gott, sondern um die Einheit in den Glaubenspunkten. In der heutigen Betrachtung finden wir verschiedene Glaubenspunkte und Lehren, die dort aufgeführt sind. Und es wird nach der Einheit getrachtet in den Glaubenspunkten. Sicherlich muss man klare Grundsätze haben, auf das man seinen Glauben gründet. Die Frage ist nur, können diese Grundsätze oder können die Einheit bewirken? Wenn wir die Realität betrachten, so hat unsere Gemeinschaft, und ich denke, das passt auf alle religiösen Gemeinschaften hin, gewisse Glaubenspunkte, gewisse Glaubenslehren. Und trotzdem ist man sich nicht einig. Das heißt, wodurch kann man denn allein Einigkeit erreichen? Oder was macht uns trotz gemeinsamer Glaubenspunkte, zumindest äußerlich gemeinsamer Glaubenspunkte, dass wir doch sie unterschiedlich auslegen und unterschiedlich danach leben? So, wir erinnern uns, dass die Einheit ist notwendig in der Unterschiedlichkeit. Aber worin sollen wir uns einig sein? Wir haben gesehen, dass wir nicht einig sein müssen im Aussehen oder in der Form oder in der Größe oder in der Intelligenz oder in der Fähigkeiten oder in den Geschmack oder in der Geschwindigkeit oder in der Kleidung oder in der Ernährung. Da müssen wir und sind wir alle unterschiedlich. Es gibt einen Punkt, wo wir uns einig sein müssen, und das ist in unserer Identität. Wir haben das Bild genommen des Baus des Tempels oder des Baues eines Hauses. Und wir haben einen Bauarbeiter, der hat einen Bauplan. Ohne Bauplan ist jeder Bauarbeiter hilflos. Er braucht natürlich Baumaterial, um das, was im Bauplan steht, auch zu erfüllen. Er braucht Werkzeuge. Er braucht vor allen Dingen einen Maßstab und die Befähigung, all diese Dinge zusammenzubringen. Was vereinigt die Menschen auf dem Bau? Sicherlich sind es zwei Dinge. Einmal der Bauplan und dann der Maßstab, mit dem man den Bauplan liest und den Bauplan erfüllt. So, wir brauchen diese beiden Elemente, damit wir das Material und die Werkzeuge und alles benutzen können, damit ein klarer Bau entsteht. Bezogen auf uns Christen ist der Christ der Bauarbeiter. Die Bibel ist der Bauplan. Das Baumaterial ist der Mensch und sein Herz. Die Werkzeuge sind die Gaben, die wir von Gott nehmen, die Gaben des Geistes. Der Maßstab ist das Gesetz. Und durch den Heiligen Geist werden wir befähigt, all diese Dinge zusammenzutun. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, also bringt er uns und macht uns klar das Gesetz. Und ohne das Gesetz können wir weder Bauplan, das heißt die Bibel, lesen, noch denn das Werk am Menschen erfüllen. So, hier sind wir, haben unterschiedliche Glaubenspunkte, wenn wir die unterschiedlichen Christen nehmen, aber auch nur die in einer einzigen Gemeinschaft. Und wie es ständig geht darum, dass man um sie ringt oder streitet, aber Einheit ist nicht zu finden. Warum nicht? Warum, wenn jeder die Bibel liest, legt er sie nicht gleich aus? Warum ist dieser Bauplan für den einen so zu lesen und für den anderen anders? Das, was fehlt beim Lesen des Bauplans, ist der Maßstab. Und wir brauchen dafür ein paar Dinge zu verstehen, damit wir eins sind in dem, wie wir die Dinge der Schrift auslegen. Wir wollen einmal erkennen, dass die Identität der entscheidende Punkt ist. Und wir wollen schauen, welches ist der Unterschied auf der funktionellen Ebene, das heißt auf der Interpretationsebene der wahren und der falschen Identität. Wenn in unserem Herzen, in meinem Herzen steht, ich bin Gott, dann bin ich der Maßstab. Das heißt, der Maßstab ist in mir, ich bin es, und dann vertraue ich auf meine Einschätzung und meine Fähigkeit, um richtig zu denken und das hier zu interpretieren. Es geht ja nicht anders. Habe ich die Identität, ich bin Gott, dann bin ich der Maßstab, dann vertraue ich, wenn ich lese hier, dass ich es so lese, wie es auch stimmt. Bin ich ein Kind Gottes, ein Geschöpf Gottes, dann habe ich einen Maßstab, der ist außerhalb von mir. Und dieser Maßstab, dem vertraue ich. Er ist außerhalb von mir. Ihm vertraue ich, damit ich richtig denken und interpretieren kann. So das Zünglein an der Waage, das ein bestimmende Element beim Lesen der Schrift, ist von welcher Sicht ich es betrachte. Und es gibt nur zwei Sichten beim Lesen der Schrift, wo ich es betrachte. Entweder betrachte ich es aus der Sicht, dass ich mich verlasse auf mich selbst bei dem Studium des Wortes, oder ich verlasse mich auf den Maßstab, der mir Orientierung geben soll, wie ich das Wort verstehen soll. Schauen wir uns das an. Die Vernunft ist die, die sich orientiert an einem unveränderlichen Maßstab. Die Unvernunft orientiert sich an einem subjektiven Maßstab. Aber da wir das nicht wahrnehmen, weil es ja geistig ist, sehen wir es auch nicht. Ich hatte vor einigen Tagen eine junge Frau, an die 39 Jahre alt, und sie hatte und kam mit ihren Krankheiten zu mir, und ich erklärte ihr, woher diese Krankheiten kommen, diese Beschwerden. Und dann erzählte sie mir ihre Geschichte, und ich lud sie und ihren Freund ein, dass sie kommen, damit ich ihnen erkläre, wie das Ganze funktioniert. Und dann sah sie hoch auf den Bibelspruch, den ich über der Tür habe, in meinem Sprechzimmer, der sagt, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Und sagt, ich glaube nicht, dass mein Freund diesen Zugang annehmen wird, weil er ist überzeugter Atheist. Und ich bin absolute Agnostikerin. Und als ich diese Worte gesagt habe, habe ich zu ihr gesagt, glauben Sie, Sie würden sich der Vernunft verweigern? Die Symptome müssen doch von irgendetwas kommen. Der Körper ist nicht betrügbar. Wenn er etwas hervorbringt, das ihn zerstört, dann ist das nicht richtig, dann ist das zerstörerisch. Und wenn es kommt von dem, was ich denke, dann muss ich doch willig sein, anhand des Ergebnisses, das objektiv ist, meinen Geist, meine Vernunft zu orientieren an einem Maßstab, der unveränderlich ist. Der Mensch versteht nicht, dass durch das, dass er nicht weiß, seine Identität, dass er so subjektiv ist, wie es nur geht. Es ist die Objektivität des unveränderlichen Maßstabs, der Vernunft hilft, die uns vernünftig macht in unserem Geist. Sonst ist Vernunft Unvernunft. So wenn ein Mensch überzeugt ist oder weiß, er ist ein Geschöpf Gottes, dann hat er die Bibel oder egal welches Buch, egal welche Information von außen hereinkommt, die misst er auf seiner Waage, die da die Wahrheit hervorbringen muss. Und er tut den Maßstab dahin. Damit ist das Gesetz die Orientierung für die Interpretation der Information. Und damit ist mein Gewissen gegründet auf etwas Unveränderliches, auf etwas nicht von mir durch mein Denken veränderliches Maßstab. Und damit ist die Interpretation der Information richtig. Weil man kann nicht es falsch sehen, wenn man eine Orientierung hat. Ja, wenn man gar nichts sieht, dann kann man den Maßstab nicht sehen. Dann kann man auch nicht auslesen. Man kann einen Fehler machen beim Auslesen des Maßstabs, dass man nicht richtig hinguckt. Aber das ist nicht unser Problem, weil die Menschen gucken ja richtig hin. Aber sie haben die falsche Perspektive. Deshalb ist es so entscheidend zu verstehen, gründe ich all das, worauf ich denke, was ich tue, was ich interpretiere, auf etwas, was absolut ist oder was nicht absolut ist? Warum ist der Atheist ein Atheist und der Agnostiker ein Agnostiker und der Religiöse ein Religiöser? Weil sie sich alle gründen auf die Unvernunft. Weil sie orientieren sich nicht an objektiven Maßstäben, sondern an einer puren subjektiven Einschätzung ihrer selbst. Und das tun sie aufgrund ihrer Identität heraus. Ob sie die Bibel lesen oder egal welche Information aufnehmen, der Maßstab für die Wahrheit sind sie selbst. Und wenn ich mir selbst der Maßstab bin, dann ist meine subjektive Einschätzung das, was zählt. Und damit kann man nie zu einer Einigkeit in der Interpretation kommen, weil das Gewissen, das uns auf das Gesetz hinweist, wird zur Seite gelegt und die Interpretation der Information ist falsch. Aber der Mensch gibt sich nicht mal Rechenschaft über diese Dinge. Deshalb streiten wir in den Gemeinden, wir streiten unter den verschiedenen christlichen Religionen oder Gemeinschaften, weil jeder für sich seinen Maßstab selbst macht. Ja, wir haben denselben Bauplan, aber das hilft uns nicht, wenn wir nicht den Maßstab haben, mit dem wir den Bauplan auslesen können. Das ist das Problem des nicht gemeinsamen Glaubens. Auch wenn wir noch so viele Glaubenspunkte machen und sie aufschreiben und in Bücher drucken, sie werden uns nicht vereinigen. Weil man kann keine Einheit machen durch Einigung auf Glaubenspunkte. Es wird nicht funktionieren. Jeder, der bleibt in seiner Subjektivität, dass er sich selbst zum Maßstab macht, er weiß das natürlich, er denkt, er stützt sich aufs Wort, weil er kommt ja mit dem Wort und liest es dir auf dem Wort vor. Aber er macht einen entscheidenden Fehler. Und der entscheidende Fehler ist, dass er nicht sieht, dass er sich nicht aufs Wort stützt, sondern auf seine eigene Interpretation. Weil dieses Wort muss interpretiert werden. Und jetzt wollen wir uns betrachten, wie muss es interpretiert werden, damit wir alle zu demselben Schluss kommen. Wir mögen einen unterschiedlichen Erkenntniszustand haben, aber wenn wir die Schrift lesen, dürfen das, was die Schlussfolgerung, zu dem der eine kommt und der andere, sind sie vom selben Geist geleitet, vom selben Maßstab, dann ergänzen sie sich, dann bringt einer etwas höher wie der andere von der Information oder geht tiefer hinein. Aber sie sind nicht widersprüchlich. Sie sind nicht gegensätzlich. Weil dort ist keine Wahrheit. Im Gegensatz gibt es keine Wahrheit. So, lasst uns ein Gleichnis lesen, was uns die Augen öffnen soll und uns zeigen soll, wo der Hauptfehler ist, wenn wir die Schrift lesen. Das Gleiche steht im Matthäus 13, Vers 44. Abermal ist gleich das Himmelreich einem verborgenen Schatz im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg ihn und ging hin vor Freuden über denselbigen und verkaufte alles, was er hatte und kaufte den Acker. So geht es um einen Acker. Worum geht es im Gleichnis? Weil Jesus bringt ja ein Gleichnis. Er bringt ein Bild. Muss man das interpretieren oder nicht? Absolut. Wer ist das Feld? Und jeder, der ein bisschen nachdenken kann, mag sein, okay, wo ist das Feld? Das Feld, wo man den Acker sucht, kann ja nur die Schrift sein. Also ist die Schrift der Acker. Und in der Schrift finden wir den Schatz, Und jetzt, wenn wir den Schatz gefunden haben, müssen wir natürlich alles verkaufen, damit wir den Feld kaufen. Es geht darum, wie werde ich erlöst? Das ist alles in einem einzigen Bild. Aber wir wollen uns nicht über das ganze Bild betrachten, sondern diese eine Sache herausholen. Diese eine Verwechslung, die uns so leicht geschieht, weil wir das Gesetz nicht haben als Punkte für die Auslegung, ist, dass wir das Feld und den Schatz als eines sehen. Das heißt, der Mensch denkt, die Bibel ist der Schatz. Aber die Bibel ist das Feld. Der Schatz befindet sich in der Bibel. Mit anderen Worten, wir denken, das Wort, der Satzbau, sei die Information. Aber das Wort ist nicht Information. Es enthält nur die Information. Und ich bringe dieses Bild auch wiederum ein Gleichnis. Ein LKW ist ein Wort. Die Ladung ist die Information. Jetzt, wenn ich den LKW als Ladung sehe, dann habe ich ein Problem. Das ist genau dasselbe, wie wenn ich das Wort als Inhalt sehe, als den Inhalt der Information und nicht nur das Transportmittel für die Information. Wir können nie die Schrift lesen, ohne dass wir verstehen diesen kleinen Unterschied. Wir können auch sonst nicht verstehen, was Menschen tun oder sagen oder schreiben, es sei denn, wir wissen, dass das Wort, der Satz, das Bild eine Information enthält, aber nicht die Information selbst ist. Aber der oberflächliche Leser oder der durch diese schlimme Identität, durch diese schlimme Natur, die wir haben, nehmen wir und verwechseln das Feld mit dem Schatz. Wir verwechseln die LKWs mit der Ladung. Und damit müssen wir natürlich LKWs auslesen. Wir müssen Wortinterpretationen machen. Aber LKWs auslesen ist nicht sehr klug. Es kommt deshalb im Endeffekt nicht einmal auf die Übersetzung der Schrift an. Weil sie enthält in ihrem Gesamtbild dieselbe Information, egal wo ich sie lese. Dieses eine Gleichnis würde ausreichen, für jeden Menschen erlöst zu werden. Aber Gott hat nicht nur ein Gleichnis, hat nicht nur einen Text hier. Er hat hier eine unendliche Quelle der Information hineingetan, die aber ein und immer dasselbe aussagt, egal wo ich es lese. Deshalb ist das Wortstudium nicht entscheidend. Für manchen mag es helfen, früher habe ich das gemocht, aber letztendlich ist es nicht notwendig. Wir brauchen weder Griechisch noch Hebräisch zu können, um die Schrift zu interpretieren. Wir brauchen keine, ich sage jetzt mal, Interpretationskurse zu machen, um die Schrift zu interpretieren, weil wir müssen nur einen Maßstab haben und müssen wissen, dass die Schrift der LKW ist. Und die Information müssen wir da rausholen, rausdestillieren. Dafür brauche ich ein Mittel und dafür brauche ich das Gesetz. Habe ich es nicht, dann kann ich lesen, was ich will. Dann ist die Schrift etwas Negatives für die Menschen, die sie lesen. Und die meisten Menschen, die die Schrift ohne den Maßstab lesen, ohne die Führung des Heiligen Geistes, der uns ja den Maßstab gibt. Es reicht nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, ich habe den Heiligen Geist, deshalb lese ich. Dann sage ich, okay, dann was hat dich der Heilige Geist gelehrt? Weil wenn der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist, dann ist es das Erste, was er lehrt. Das Gesetz, weil das ist es, was er bringt. Jesus sagt, drei Dinge kommt, bringt der Heilige Geist. Die Sünde, das ist das Gesetz. Das Gericht, dass sie nicht, dass die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, das Gericht und die Kraft, dass wir die Dinge umsetzen können. Der Heilige Geist führt zuallererst den Menschen zur Selbsterkenntnis, zur Erkenntnis des Gesetzes. Ohne das kann niemand weder sich betrachten noch die Schrift. Und wenn wir das Gesetz verstanden haben, dann wissen wir, dass Gott aufgrund des Gesetzes ein selbstloser Gott sein muss, auch wenn wir ihn nie gesehen haben. Wir müssen ja nur betrachten, das, was er geschaffen hat. Und wir sehen den einen Grundsatz der Selbstlosigkeit. Alles nimmt, um zu geben. Und der Grundsatz der Selbstlosigkeit muss für alles, was wir lesen, angewandt werden. Sonst lesen wir es umsonst. Der natürliche Mensch, ohne neugeboren zu sein, kann in die Tiefe dieses Wortes nicht eingehen. Er braucht eine Umwandlung in seinem Herzen und er muss wissen, dass er es mit dem göttlichen Maßstab misst. Aber dann wird er sich nicht verirren, das Wort selbst als die Information zu sehen, sondern wird sagen, was ist die Information in diesem Wort? Und dafür brauchen wir den Maßstab der Selbstlosigkeit. Und der Maßstab des Gesetzes sagt, dass Gott unveränderbar ist. Er ist außerhalb dem Gesetz. Er ist unabhängig von allem. Er ist die Ursache aller Dinge. Und wenn man diesen Maßstab ansetzt, wenn man die Selbstlosigkeit immer zur Grundlage legt des Lesens der Schrift, wird man sich nicht verirren können. Und man wird in der Schrift tatsächlich den Schatz, den unendlichen Schatz finden. Und wird dieser Schatz wird einen dazu bringen, dass man alles andere vergisst, dass man alles andere wegtut, um diesen Schatz einzuverleiben, diesen Schatz zu haben. Ich möchte ein paar Beispiele bringen über Interpretation der Schrift. Und ich lese ein Beispiel, das viele Menschen durcheinander bringt. Und es findet sich in 1. Buch Mose, Kapitel 6, Abvers 5. Da aber der Herr sah, dass der Mensch schon Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens war böse, immer da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Die Idee ist, wenn man das so liest, wie es da drin steht, könnte man meinen, Gott tut es leid, dass er Adam geschaffen hat. Aber dann, wenn es Gott leid tut, dass er Adam geschaffen hat, dann hat er einen Fehler getan. Dann muss Gott bereuen seinen Fehler. Dann muss er sich selbst in Frage stellen. Ist das möglich? Das Gesetz sagt uns nein. Die Schrift sagt an anderer Stelle, Gott ist unveränderbar. Und Gott ist deshalb unveränderbar, weil er unter keiner Gesetzmäßigkeit steht. Gott kann nichts lernen und er kann nichts verlernen. Gott steht über diesen Dingen, weil er sonst ja kein Gott wäre, sonst wäre er ein Lernender. So, wenn ich jetzt das Gesetz habe und weiß, dass Gott aus sich selbst existiert, dass er nie sich verändern kann, dann weiß ich, wie muss ich das jetzt lesen? Wie muss ich das jetzt verstehen? Weil er sagt es ja zweimal. Es reut mich, dass ich den Menschen gemacht habe. Wenn man aber das Gesetz sieht und weiß, dass Gott es nicht leid tut, den Menschen an sich geschaffen zu haben, sondern dass es Gott leid tut, dass dieser Mensch kaputt gegangen ist, komplett, wie wir es in einer der vorigen Betrachtungen gesehen haben, wie ein Mensch komplett kaputt gehen kann. Wenn Gott keinen Zugang mehr findet zu seinem Gewissen, dann ist dieser Mensch komplett kaputt. Und das tut Gott weh und leid. Das tut ihm leid, dass dieses sein Geschöpf zerbrochen ist und irreparabel zerbrochen ist. Das ist die Trauer Gottes um den Menschen. Das gereut ihn. Das ist das, was ihn bewegt. Das ist das, was sein Herz zerreißt, dass er das so wunderbare Wesen, das er gemacht hat, das vollkommen war, jetzt sich völlig kaputt gemacht hat und er keinen Zugang findet. Aber er hat Hoffnung. In Noah findet er jemanden, der noch zugänglich ist, der noch für seine Gnade offen ist. Wenn wir nicht verstehen, dass Gott selbstlos ist, dann könnten wir denken, Gott ist veränderbar. Dann könnten wir denken, Gott ist launisch. Dann könnten wir denken, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Das heißt, der Noah fand Gnade. Das heißt, Gott war dem Noah gnädig und den anderen nicht. Nein, der Text sagt ganz deutlich, Noah war noch zugänglich für das Wirken des Geistes Gottes an ihrem Herzen. Er war noch zugänglich für die Gnade Gottes, die für wie viele zur Verfügung stand? Für alle. Aber die anderen konnten sie nicht mehr aufnehmen. Und es tat Gott in seinem Herzen weh. Und es tat ihm leid, dass er diesen Menschen, den er gemacht hatte, nun verderben musste. Es hat mit Gott nichts zu tun, dass der Mensch sich verderbte. Wenn wir die Gesetze kennen, wenn wir wissen, dass Gott das ganze Universum abhängig gemacht hat, dass das Geschöpf von Gott nimmt, dann wissen wir, dass Gott weder für die Sünde des Luzifer was kann, noch für die Sünde Adams, noch für deine und meine Sünde kann er etwas. Er kann uns nur helfen, daraus zu kommen durch die Gnade, die er jedem anbietet. Aber es gibt eine Limit im Menschen, wo er kaputt geht. Und das bringt Gott in eine wahre Trauer. Nicht um sich, weil er kann verlieren, ihm gehören wir, sondern um unsertwillen. Deshalb sagt er, es reut mich, Mensch, dass ich dich vernichten muss, weil ich habe dich anders geschaffen und du hast dich zerstört. Die Worte, die Gott benutzt, um sein Leid auszudrücken, sind doch nicht relevant. Wichtig ist, dass wir das Leid verstehen. Wichtig ist, dass wir verstehen, den Zusammenhang zwischen ich habe dich gemacht und jetzt bin ich in der großen Not, dass du dich kaputt gemacht hast und ich muss als Gesetzgeber auch noch die Tat vollbringen, dich zu zerstören. Als Konsequenz, weil du zu nichts mehr gebrauchen willst. Du bist böse, nichts mehr Gutes ist da, kein Zugang mehr. Ich habe dich gemacht und es tut mir so leid, für das, was du geworden bist, aus dem, was ich dich gemacht habe. Das ist das Verständnis. Und wenn wir das so lesen, dann macht alles dort Sinn. Dann sehen wir die Liebe Gottes ausgestrahlt in diesen Worten und nicht das, was die meisten Menschen da hineininterpretieren, einen gereuvollen Gott, der das Leid tut für sich selbst. Dass er das Falsches was gemacht hat. So, ich könnte da sehr vieles drüber sprechen, aber ich möchte nicht wieder zu lange diese Betrachtung halten. Wenn wir die Bibel lesen, brauchen wir den Maßstab der Selbstlosigkeit. Sonst können wir es nicht verstehen. Und er kommt überall hervor. Wenn Jesus sagt, bleibet in mir, wenn er den Weinstock und die Rebe nimmt, was sagt er denn letztendlich mit dem Bleiben? Er sagt, nehmt von mir, haltet das Gesetz. Er muss das Wort Gesetz nicht einmal erwähnen. Und dennoch ist es da drin. Weil es ist die Gesetzeserfüllung, von Gott zu nehmen, von Gott sich zu orientieren. Aber wenn der Mensch das nicht mehr kann, weil er völlig zu ist, dann kann ihn niemand mehr davon befreien. Die Bibel wird ein völlig neues Buch, wenn wir verstehen, um was es drin geht. Ich vergleiche das mit dem Namen des Goldes aus einem Stein. Die Worte, die Sätze, die Gleichnisse der Bilder sind Rohstoff. Sie sind ein Stein. Jetzt brauche ich ein Mittel, um diesen Stein zu zerkleinern, um aus ihm heraus die Information zu entnehmen. Das ist das Bild, das wir verstehen müssen. Die Information muss ich aus dem Wort herausholen. Jetzt nehmen wir zwei Bilder. Hier ist jemand, der liest und sucht nach dem Licht in der Schrift. Und hier ist auch jemand, der in diesem Bild in der Schrift drin steckt und mit einem Licht sucht, ja, sucht in der Schrift was? Natürlich den Schatz oder die Tür, was auch immer wir suchen in der Schrift. Das Licht, das uns die Schrift erklärt, ist ein einziges und es ist das Gesetz. Ohne Gesetz, ohne Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten, wie Gott sie gesetzt hat, kann niemand die Schrift erlesen und verstehen. Und da das Gesetz nicht bekannt ist, lesen alle die Schrift in völliger Ignoranz. Und da muss man sich nicht wundern, dass jeder zu einer anderen Schlussfolgerung kommt. Und dass man streitet, weil man hat ja keinen Maßstab. Wisst ihr, auf dem Bau streitet man nicht, weil man hat den Plan und man hat den Maßstab. Und danach muss sich jeder Bauarbeiter richten, egal von wo er kommt, welche Sprache er spricht. Der Maßstab bestimmt die Einigkeit. Und jeder, der sich unter den Maßstab stellt, wird das Wort Gottes verstehen und richtig interpretieren können. Aber damit er das tun kann, muss er aus seinem Zustand, den er bei Geburt hat, herauskommen. Der Zustand der falschen Identität wird durch Armut, durch Zerbrochenheit, durch Gefangenschaft, durch Blindheit und so weiter dargestellt. Und Adams Sünde brachte uns in diesen Zustand. Wir alle sind geboren mit der Unfähigkeit, die Schrift zu interpretieren. Wir werden uns immer als Maßstab dahinsetzen. Wir vertrauen nicht Gott, weil unsere Identität, ich bin Gott, nicht erlaubt, von Gott zu nehmen. Unser Vertrauen geht automatisch an Luzifer, Menschen und Tiere. Wir können nicht anders, weil es ein Automatismus unseres Herzens ist. Wir können Gott nicht vertrauen in dieser Identität, mit der wir geboren sind. Es ist nicht die Sünde, die falsche Identität. Sie nur bringt uns, dass wir keine Wahl haben. Wir müssen sündigen, weil die Sünde ist ja eine Tat. Sie ist das Nehmen von der falschen Stelle. Und wenn ich von der falschen Stelle nehme, dann sündige ich. So, diese Identität muss ans Kreuz. Es muss ein Weg frei werden, dass ich Gott wieder vertraue. Aber das geht nur, wenn ich nicht mehr Gott bin. Wenn ich den Maßstab außerhalb von mir, welcher ja Gottes Ebenbild ist, das Gesetz, auch für mich anerkenne. Und sage, ja, ich will. Ich kann es noch nicht halten, weil meine Identität es mir nicht erlaubt. Aber durch das Kreuz werde ich befähigt, zu Gott zu kommen und von ihm zu nehmen. Und ich bekomme die neue Identität und als Kind Gottes vertraue ich nicht mehr auf Menschen automatisch, sondern auf Gott. Aber da dieses ein Prozess ist, bin ich ja im Wachstum von der Neugeburt an bis zur völligen Vertrauen in Gott, bis ich völlig geändert werde in meine Identität, brauche ich das Mittel des Kreuzes, um mich zu orientieren nach Gott. Und wenn ich eines Tages völlig frei bin, dann ist die Erlösung und die Einheit in uns allen vollzogen. Dann ist die Menschheit wiederhergestellt. Es gibt einen wunderbaren Text, ich habe ihn kürzlich in meiner Morgenandacht gelesen, Jesaja Kapitel 12. Es ist wirklich ein Text, der, wenn man weiß, worum es geht, der einen zeigt, die Erlösung. Das sind die Menschen, die angekommen sind. Ich lese auf Vers 1, in derselbigen Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du zornig bist gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und tröstest mich. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen und werdet sagen zur selbigen Zeit, danket dem Herrn, predigt seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Einwohnerin zu Zion, denn der Heilige in Israel ist groß bei dir. Das ist der Gesang der Erlösten. Ich hätte fast gesagt, es ist das Lied der 144.000. Es ist das Lied, dass sie durch den Zorn Gottes gegangen sind und sie haben gesiegt. Aber was war ihr Sieg? Es steht doch hier in Großbuchstaben und doppelt, siehe, Gott ist mein Heil. Das heißt, ich bin in völligem Vertrauen auf ihn. Und ich fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke. Das heißt, von wo nehme ich meine Kraft, mit der ich lebe? Ich nehme sie aus Gott. Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Lied und ist mein Heil, meine Erlösung. Er ist mein Alles. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Da ist wieder so ein Bild. Was ist Wasser? Was ist der Heilsbrunnen? Ist es nicht ein und dasselbe? Gott ist der Heilbrunnen. Das Wasser ist die Liebe Gottes. Ihr werdet schöpfen aus dem Brunnen Gottes das Wasser des Heils. Und ihr werdet die Liebe äußern und ihr werdet zu den Zeiten, und wenn die Bibel sagt, und werdet sagen zur selbigen Zeit, dann geht es um die Endzeit. Und ihr werdet danket dem Herrn, prediget seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündigt, wie sein Name so hoch ist. Wie viel hat da der Mensch noch, dass er auf sich selbst schaut? Wie viel Egoismus ist da noch vorhanden? Nichts mehr. Da kommt Gott hervor in seinem Geschöpf, in der völligen Herrlichkeit. Ich möchte unter diese Menschen kommen, die mit Freuden schöpfen aus dem Heilsbrunnen, mit Freuden schöpfen die Liebe Gottes aus Gott, weil sie nur noch von ihm nehmen. Also werden sie von wem sprechen? Was wird ihren Mund füllen? Was wird das Lied sein? Das Lied des Moses und des Lammes. Was wird ihr Psalm sein? Ich bin stark. Ich schütze mich auf mich selbst. Ich bin erlöst durch was ich bin. Nein, da kommt hervor, auf was sie sich stützen. Da kommt hervor, sagen, Gott ist mein Heil. Er ist der Ort meiner Befreiung. Ich habe keine Furcht mehr. Die Furcht ist überwunden, weil ich bin sicher in ihm. Er ist meine Stärke. Er ist mein Lied oder Psalm. Er ist meine Erlösung. Wo findet ihr hier die menschliche Sache? Es ist doch nur, dass der Mensch hier wieder ein Mensch ist, dass er wiederhergestellt ist. Aber wenn ich hier nicht das Gesetz habe, wenn ich nicht weiß, worum es geht, werde ich nicht verstehen, ihr werdet Freude verschöpfen aus dem Wasserbrunnen oder fürchte mich nicht, weil alles ist ja nur eine Repetition, eine Wiederholung des Nehmens aus Gott. Und das alles andere ist ein Ergebnis davon. Egal, wo wir in der Schrift schauen, werden wir immer dieses eine Bild sehen und hervorheben. Es ist die Verbindung des Menschen wieder zu Gott. Einheit kann nicht erzwungen werden, es kann auch nicht begründet werden oder gemacht werden, damit man sich einigt unter gemeinsame Lehren. Einheit kann nur gefunden werden, wenn man die falsche Identität kreuzigt und wenn man weiß, wer man ist. Dann schöpft man auf Gott und dann ist jeder, der aus Gott schöpft, jeder, der Gottes Geist hat und weiß, er ist ein Kind Gottes, der ist frei. Und er ist mit allen anderen, die in demselben Zustand sind, einig. Unabhängig des Wissenszustands, unabhängig der Intelligenz, unabhängig von wie viel jemand fassen kann und nicht. Aber jeder, der seine Identität durch Gottes Gnade, durch das Kreuz verändert hat, wird schöpfen mit Freuden Liebe aus dem Heilsbrunnen, der Gott ist. Amen.